Titelthema: Was leisten Vorausverfügungen für den Fall der Demenz? Wann vorausverfügter Wille noch verbindlich sein kann, ist in der Medizinethik umstritten. Text: Professor Dr. Dr. H.C. Dieter Birnbacher. Der Artikel in Stichworten: Es kann einen Widerspruch zwischen verfügtem und natürlichem Willen geben. Wer im Zustand fortgeschrittener Demenz auf natürlichem Weg nicht mehr ernährt und hydriert werden möchte, kann dies nicht durch eine rechtlich verbindliche Vorausverfügung einfordern. Wunsch nach aktiver Sterbehilfe verständlich, aber in Deutschland nicht einforderbar. § 216 StGB. Freitodbegleitung allenfalls in erster Phase der Demenz noch möglich. Zu allen Zeiten fürchten sich viele Menschen vor einem langen Siechtum oder einem Leben mit Demenz. Mit der weiter zunehmenden Lebenserwartung steigt heutzutage auch die Wahrscheinlichkeit, im höheren Alter dement zu werden. Eine Freitodbegleitung ist dann nicht mehr möglich, aber lässt sich ein langes Leiden dennoch verhindern? Erstens: Wünsche und Ängste. In früheren Zeiten fürchteten sich viele Menschen vor dem, was nach dem Tode kommt, dem jüngsten Gericht, dem Fegefeuer, der Hölle. Als der Glaube an ein Danach abnahm oder allenfalls nur noch positiv getönt war, etwa als Hoffnung an ein Wiedersehen mit geliebten Verstorbenen, fürchteten sich die Menschen weniger vor dem Danach als vor dem Tod selbst, vor einem qualvollen Sterben oder auch vor der Schmerzlichkeit des endgültigen Abschieds. Heute fürchten sich viele in erster Linie vor dem, was vor dem Tod kommt, vor einem langen Siechtum oder einem Leben mit Demenz. Demenz ist bis heute nicht heilbar, und der Verfall der geistigen Fähigkeiten und die unvorhersehbaren Veränderungen der Persönlichkeit, die mit ihm einhergehen, können bis zu 8 Jahre dauern. Viele Menschen möchten vor allem die letzten Phasen einer demenziellen Entwicklung, in denen sie die meisten ihrer geistigen Fähigkeiten eingebüßt haben, nicht mehr erleben, weil sie befürchten, in dieser Phase neben angenehmen, auch unangenehmen Zuständen wie heftigen, negativen und meist nicht kontrollierbaren Emotionen ausgesetzt zu sein. Oder weil sie befürchten, dass ihr Leben, so wie es sich für sie in gesunden Tagen darstellt, seine Gestalt und seine Abrundung verliert, die Geschichte, die ihr Leben ist, sich gewissermaßen am Ende im Ungefähren verliert, statt in einem gelungenen Abschluss. Oder weil sie die Rückkehr zu einer kindhaften Abhängigkeit von anderen als Würdeverlust empfinden. Oder weil sie denen, von denen sie in zunehmendem Maße abhängig werden, die damit verbundenen Belastungen nicht zumuten wollen. Zweitens: Demenzverfügungen. In den Veranstaltungen der DGHS ist immer wieder zu beobachten, dass der Wunsch, die Lebenszeit, in der man dement ist, abzukürzen, für viele ein starkes Motiv ist für die tätige Vorsorge für ein selbstbestimmtes Lebensende mit Hilfe von Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten. Häufig wird dabei die Durchschlagskraft und Reichweite dieser Vorausverfügungen überschätzt. Deshalb ist es wichtig, sich klarzumachen, welche Möglichkeiten diese Instrumente bieten und wie weit sie geeignet sind, sich im Vorhinein und auf der Grundlage der gegenwärtigen Wünsche und Lebensvorstellungen spätere Auswege offen zu halten. Innerhalb der DGHS kam bereits vor mehr als 10 Jahren die Idee einer Demenzverfügung auf, die speziell auf den vorsorglichen Ausschluss bestimmter lebenserhaltender medizinischer Behandlungen in einem Zustand fortgeschrittener Demenz zugeschnitten ist. Diese Idee ist aufgegeben worden aus der Überlegung heraus, dass sich die Situation des Dementen nicht wesentlich von der eines an einer anderen Erkrankung leidenden Patienten unterscheidet, der infolge seiner Erkrankung die Fähigkeit zu einer rechtlich verbindlichen Willensbildung zeitweilig oder endgültig verloren hat. Es bedarf insofern keiner gesonderten Patientenverfügung für den Fall der Demenz. Wenn eine Patientenverfügung rechtlich verbindlich ist, wie es nach deutschem Recht der Fall ist, ist sie auch im Fall einer Demenz rechtlich verbindlich und muss befolgt werden. Besagt die Verfügung, dass, sofern sich der Patient in einem in der Verfügung ausdrücklich beschriebenen Zustand befindet, bestimmte lebenserhaltende medizinische Maßnahmen nicht mit dem Willen des Verfügenden vereinbar sind, darf diese Maßnahme nicht vorgenommen werden. Andernfalls läge strafbare Körperverletzung vor. Darüber hinaus gilt auch für diesen Fall, dass im Fall, dass keine Patientenverfügung vorliegt, bei der Entscheidung über medizinische Behandlungen nach deutschem Recht der mutmaßliche Wille des Betroffenen herangezogen werden muss, sofern sich dieser anhand relevanter früherer Äußerungen des Betroffenen ermitteln lässt. Soweit besteht zwischen einer fortgeschrittenen Demenz und anderen Erkrankungen, die die Fähigkeit zur Bildung oder zur Äußerung eines verbindlichen Willens einschränken, wie Koma oder Bewusstlosigkeit, kein wesentlicher Unterschied. Drittens. Wie stehen die Aussichten auf Befolgung? Dennoch bestehen zwischen Vorausverfügungen für den Fall der Demenz und für den Fall anderweitiger Zustände der Nichtentscheidungsfähigkeit Unterschiede, nämlich in der Bereitschaft anderer, entsprechende Vorausverfügungen in der Praxis zu befolgen. Nicht wegen ihres rechtlichen Status, sondern wegen der mit ihrer Umsetzung verbundenen psychologischen Schwierigkeiten hat eine auf fortgeschrittene Phasen der Demenz zielende Vorausverfügung geringere Chancen auf Befolgung als eine Vorausverfügung, die auf Zustände wie Koma und Bewusstlosigkeit zielt. Der Grund ist, dass der Demenzkranke, auch wenn seine Willensbekundungen nicht mehr dieselbe Verbindlichkeit haben wie die des Gesunden, weiterhin einen eigenen Willen hat und bekundet. Man spricht im Gefolge Hegels von einem natürlichen, das heißt realen, aber nicht verbindlichen Willen. Und seine Bewusstseinsfähigkeit intakt ist. Er also über ein spezifisches Erleben verfügt, das gegenüber dem, der in dieser Hinsicht Gesunden möglicherweise eingeschränkt ist, ihm aber weiterhin eine sinnliche und emotionale Teilhabe an der Welt ermöglicht. In der Folge wird das Selbstbestimmungsrecht, das zunehmend auch dem Demenzkranken zugestanden wird, in der Praxis der Medizin primär auf den von Demenzkranken geäußerten aktuellen Willen und nicht auf seinen vorausverfügten Willen bezogen. Gemeint ist stets der aktuelle Wille des Erkrankten. Wenn gegenwärtig vielfach neben der Fürsorge für den schwer Demenzkranken zu Recht mehr Respekt für dessen Selbstbestimmung gefordert wird, auch dann, wenn das Denken und Wollen des Kranken eine Richtung einschlägt, die unklug oder leichtsinnig oder aus anderen Gründen nicht in seinem besten Interesse ist, ist regelmäßig der aktuelle Wille gemeint und im Fall des Verlusts der Entscheidungsfähigkeit nicht der vorausverfügte Wille, beziehungsweise der Wille, den der Patient äußern würde, verfügte er weiterhin über seine frühere Entscheidungsfähigkeit. Bei Alltagsentscheidungen, von denen für die Lebensqualität des Demenzkranken möglicherweise viel abhängt und die kognitiv leicht zu bewältigen sind, etwa wenn sie den Aufenthaltsort, Besuche von Nahestehenden oder die Gewährung von Bewegungsfreiheit betreffen, sollten die Wünsche des Kranken selbstverständlich maßgeblich sein. Aber wie ist es mit Entscheidungen über lebenserhaltende medizinische Behandlungen, die der Demente in einer Vorausverfügung für sich ausgeschlossen hat und die seine aktuelle Einsichtsfähigkeit übersteigen? Für die Priorisierung des aktuellen, wenn auch nicht verbindlichen Willens gegenüber dem vorausgefügten Willen, werden in der Medizin hauptsächlich zwei Argumente angeführt. Das Argument der Nicht-Identität von vorausverfügender und betroffener Person und das Argument der Unzumutbarkeit der Befolgung einer auf Behandlungsabbruch oder Nichtbehandlung zielenden Vorausverfügung im Fall offensichtlicher Lebensfreude des Betroffenen. Das erste Argument besagt, dass angesichts der mit dem Fortschreiten einer Demenzerkrankung verbundenen Persönlichkeitsveränderungen zweifelhaft ist, ob die Person, die von der Verfügung zu einem späteren Zeitpunkt betroffen ist, noch als dieselbe Person gelten kann wie die verfügende Person. Die Verfügung wäre nicht mehr eine Selbst-, sondern eine Fremdverfügung. Im Alltag wie im Recht schreiben wir Personenidentität allerdings in erster Linie auf der Grundlage der Identität bzw. der Kontinuität der Veränderungen der körperlichen Merkmale einer Person zu und nicht aufgrund der Identität bzw. der Kontinuität der Veränderungen der Persönlichkeit. Die Persönlichkeit eines Menschen kann sich, etwa aufgrund einer plötzlich einsetzenden schweren Hirnerkrankung, schlagartig ändern, ohne dass dieser dadurch schon zu einer anderen Person würde. Auch der Demenzkranke ist dieselbe Person, die er in gesunden Tagen war. Die Persönlichkeit eines Menschen kann sich durch eine Erkrankung schlagartig ändern. Aber auch der Demenzkranke ist dieselbe Person, die er in gesunden Tagen war. In der Praxis ist die Unzumutbarkeit ausschlaggebend. Für die Praxis ungleich wichtiger und im Ansatz überzeugender ist das Argument der Unzumutbarkeit. Es erscheint wenig zumutbar, einem hochgradig dementen Patienten, der vorausverfügt hat, dass er in genau der Situation, in der er sich befindet, nicht mehr weiterleben möchte, eine lebenserhaltende Behandlung vorzuenthalten, wenn er durch Worte, Gesten und sein sonstiges Verhalten zu erkennen gibt, dass er gern lebt und an vielen Dingen und Tätigkeiten Freude hat, die er als Gesunder vielleicht als kindisch und unwürdig abgetan hätte. Dieses Argument hat sich unter anderem der Deutsche Ethikrat zu eigen gemacht. Empirische Studien haben darüber hinaus gezeigt, dass sich sowohl die Nahestehenden, die die Aufgabe von Bevollmächtigten oder Betreuern von Demenzkranken übernommen haben, als auch die berufsmäßigen oder ehrenamtlichen Betreuer bei Therapieentscheidungen stärker vom aktuellen Verhalten des Demenzkranken sowie der jeweils eigenen Deutung dieses Verhaltens leiten lassen, als von dessen vorausverfügten oder in gesunden Tagen mündlich erklärten Wünschen. Erweckt der Patient den Eindruck, am Leben Freude zu haben, ist die Bereitschaft, dem vorausverfügten oder erklärten Willen zu folgen, gering. Wendet sich der Patient ab, wenn er gefüttert werden soll, oder kneift er den Mund zusammen, wird dies häufig als Verlust des Lebenswillens gedeutet und falls der Patient entsprechend verfügt hat, der Verfügung Vorrang gegeben. Die Situation ist nur dann eine andere, wenn zusätzlich zur Demenz weitere schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen vorliegen, die voraussehbar zum baldigen Tode führen. Wie weit der vorausverfügte Wille für Angehörige, Betreuer, Pflegende und Ärzte in Fällen eines Konflikts mit dem natürlichen Willen seine Verbindlichkeit verliert, ist in der Medizinethik, im Gegensatz zur überwiegenden medizinischen Praxis, umstritten. In der Tat ist schwer zu sehen, warum Verfügungen für fortgeschrittene Stadien der Demenzerkrankung und andere Erkrankungen mit erheblichen kognitiven Beeinträchtigungen weniger verbindlich sein sollen als Patientenverfügungen für somatische Erkrankungen, nur weil ihre Befolgung als schwierig empfunden wird. Auch die Befolgung von Patientenverfügungen mit Todesfolge für den Fall somatischer Erkrankungen wird gelegentlich als so wenig mit der ärztlichen Routine vereinbar empfunden, dass sie als unzumutbar angesehen wird. Ihre Verbindlichkeit wird dadurch aber nicht berührt. Die Verfügenden möchten Sicherheit haben. Ein aus meiner Sicht gravierender Einwand gegen die Nichtberücksichtigung einer Patientenverfügung unter den angegebenen Bedingungen ist, dass das Vertrauen darauf, dass das Verfügte Wirkung entfaltet, dadurch massiv beeinträchtigt wird. Dem Verfügenden wird jede Sicherheit genommen, dass sein Wunsch nach vorgreifender oder verlängerter Selbstbestimmung respektiert wird. Auf diese Sicherheit kommt es aber denen, die Verfügungen treffen, wie sie im Falle fortgeschrittener Demenz behandelt werden wollen, entscheidend an. Die Sicherheit, bis zum Ende sie selbst zu bleiben und ihr eigenes Leben zu leben, ist für viele ein hohes Gut. Mit einer systematischen Nichtberücksichtigung von Vorausverfügungen für den Fall der Demenz wird den Verfügenden dieses für sie wesentliche Gut genommen. Wie kann der Verfügende dennoch möglicherweise erreichen, dass seine Verfügung eine Chance auf Befolgung hat? Eine Möglichkeit besteht darin, bereits in der Vorausverfügung zu erkennen zu geben, dass man sich der Möglichkeit eines Konflikts zwischen dem erklärten Willen nach Behandlungsverzicht und dem zum Zeitpunkt der Behandlungsentscheidung manifestierten natürlichen Willen bewusst ist und darauf zu bestehen, dass auch in diesem Fall und gegen die eventuellen Vorbehalte der Pflegenden der Verfügung gefolgt werden soll. Diese Möglichkeit ist in der Patientenverfügung der DGHS vorgesehen. Hinzu kommt die Möglichkeit, sich mit dem mit der Durchsetzung der Verfügung betrauten Bevollmächtigten ausdrücklich über die Möglichkeit eines derartigen Konflikts zu verständigen und ihm einzuschärfen, auch in Situationen, in denen die Befolgung zur Zufriedenheit des Patienten wenig zu passen scheint, hartnäckig zu bleiben und auf die Rechtswidrigkeit der Nichtbefolgung hinzuweisen. Viertens. Vorausverfügtes Sterbenlassen durch Verzicht auf Ernährung und Flüssigkeitszufuhr. Bisher war nur von Verfügungen die Rede, mit denen in der Situation einer fortgeschrittenen Demenz als Lebenserhalt gerichtete medizinische Behandlungen vorgreifend abgelehnt werden. Aber selbst wenn solche Verfügungen lückenlos befolgt würden, kann sich der Verfügende nicht sicher sein, dass sein Wunsch, die letzte Wegstrecke der Erkrankung nicht mehr erleben zu müssen, in Erfüllung geht. Dieser Wunsch geht ja nur in Erfüllung, wenn infolge einer interkurrenten, zur Demenz hinzukommenden Erkrankung die Indikation zu einer Behandlung besteht und die Erkrankung so schwerwiegend ist, dass die Unterlassung dieser Behandlung den Tod zur Folge hat. An dieser Stelle ist zu beachten, dass eine künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr, wie immer sie im Einzelnen gestaltet wird, stets eine medizinische Maßnahme darstellt und folglich durch eine entsprechende Vorausverfügung ausgeschlossen werden kann. Was nicht ausgeschlossen werden kann, ist eine zur pflegerischen Basisversorgung zählende Zuführung von Essen und Trinken mit der Hand. Wer im Zustand fortgeschrittener Demenz auf diesem natürlichen Weg nicht mehr ernährt und hydriert werden möchte, kann dies demnach nicht durch eine rechtlich verbindliche Vorausverfügung einfordern. Da nach deutschem Recht auch der mutmaßliche Wille für diese Art Entscheidung herangezogen werden muss, lässt sich dieser Wille allerdings auch über eine nicht streng verbindliche Erklärung festhalten, etwa durch ein Ankreuzen der Wahlmöglichkeiten, Beschränkung der Ernährung auf ein mit meinem Wohlbefinden vereinbares Maß und Beschränkung der Flüssigkeitszufuhr auf ein mit meinem Wohlbefinden vereinbares Maß in der Abteilung Meine persönlichen Wünsche für den Pflegefall in der Patientenschutzmappe der DGHS. Wer sich für diese Optionen oder sogar für die Optionen Verzicht auf jede Form von Ernährung und Verzicht auf jede Form von Flüssigkeitszufuhr entscheidet, hat eine Chance, dass im Falle, dass er im Zustand fortgeschrittener Demenz dauerhaft Widerwillen gegen die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme erkennen lässt, die Versorgung auf das Prinzip Comfort Feeding Only umgestellt wird. Das heißt, dass ihm nur so viel Nahrung und Flüssigkeit zugeführt wird, wie er von sich aus möchte, ungeachtet, ob es zum Lebenserhalt ausreicht. Dabei muss selbstverständlich abgeklärt sein, dass die Verweigerung von Nahrung und Flüssigkeit nicht ihrerseits auf Schluckbeschwerden oder eine Magen-Darm-Erkrankung zurückgeht. Überwiegend ist das Sterben infolge eines Verzichts auf Flüssigkeit, sofern eine angemessene Mundpflege sichergestellt ist, friedlich und ohne Leiden. Wie weit für die Umstellung der Ernährung und Flüssigkeitszufuhr auf Comfort Feeding Only neben dem in der Vorausverfügung geäußerten Wunsch auch die Zustimmung des jeweiligen Bevollmächtigten erforderlich ist, ist noch nicht endgültig geklärt. Die neueste niederländische Handreichung von Januar 2024 dazu besagt, dass das Einverständnis des Bevollmächtigten in diesem Fall wünschenswert, aber nicht streng notwendig sei. Fünftens. Aktive Lebensbeendigung mit einer Vorausverfügung? Die Aussichten, dass der Wunsch respektiert wird, im Spätstadium der Demenz, in der man nicht mehr selbstständig Nahrung und Flüssigkeit zu sich nehmen kann, nicht zu Essen und Trinken genötigt oder gedrängt zu werden, betrifft lediglich die allerletzte Phase der Erkrankung. Bis dahin sind eventuell Jahre der Krankheit zu durchleben. Insofern ist es verständlich, dass ein häufig geäußerter Wunsch von Menschen dahin geht, dass ihr Leben von einem anderen, bevorzugt von einem sachkundigen Arzt, aktiv beendet wird, sobald ihre Erkrankung ein bestimmtes fortgeschrittenes, aber noch nicht das allerletzte Stadium erreicht hat, etwa das Stadium, in dem sie Nahestehende dauerhaft nicht mehr als solche wiedererkennen, ohne dass eine Besserung ihres Zustands in Sicht ist. Diese Möglichkeit ist an die Zulässigkeit der Tötung auf Verlangen gebunden und besteht nur in Ländern, in denen diese grundsätzlich zulässig ist. Angesichts der rechtlichen Unzulässigkeit einer Tötung auf Verlangen ist diese Möglichkeit in Deutschland bis auf Weiteres nicht verfügbar. Aber auch wenn hierzulande die aktive Sterbehilfe rechtlich zugelassen würde, wäre es von dort aus immer noch ein weiterer Schritt bis zur Zulässigkeit einer aktiven Sterbehilfe aufgrund einer Vorausverfügung. Auch von den Ländern, in denen die aktive Sterbehilfe zugelassen ist, besteht nur in wenigen die Möglichkeit einer Lebensbeendigung durch Dritte auf der Grundlage einer Vorausverfügung. Dazu gehören die Niederlande und seit dem 1. November 2024 die kanadische Provinz Quebec. In den Niederlanden haben bisher nur sehr wenige Fälle dieser Form der aktiven Lebensbeendigungen stattgefunden. Einer der ersten Fälle hat für Aufsehen gesorgt, vor allem weil sich die Betroffene gegen die tödliche Spritze instinktiv zur Wehr setzte. Immerhin hat in den Niederlanden das in dieser Sache angerufene höchste Gericht dieses Verfahren gebilligt. Auch unter den niederländischen Ärzten, die aktive Sterbehilfe leisten, empfinden viele die ihnen zufallende Rolle zu entscheiden, wann der Zeitpunkt gekommen ist, zu dem ein Demenzpatient sterben möchte, als schwierig und belastend. Was Quebec betrifft, so ist abzuwarten, wie sich die rechtliche Lage dort weiterentwickelt. Einige Beobachter erwarten, dass das umstrittene Verfahren von der zukünftigen, höchstwahrscheinlich konservativen kanadischen Regierung gestoppt wird. Sechstens. Welche weiteren Möglichkeiten bestehen? Wie stehen die Chancen einer Lebensbeendigung in fortgeschrittenen Stadien der Demenz per Vorausverfügung? Die Bilanz ist ernüchternd. Die Aussichten, dass eine Demenzverfügung befolgt wird, selbst wenn sie sich lediglich auf den Abbruch oder die Nichtaufnahme einer eindeutig als medizinisch zu klassifizierenden Maßnahme wie die Antibiotikagabe bei Lungenentzündung bezieht, sind unsicher. Vermutlich wird es dabei bleiben, dass sich solche Entscheidungen eher an der jeweils akuten Befindlichkeit des Betroffenen als an den Vorgaben der Patientenverfügung orientieren. Für ein Mehr an Sicherheit bedarf es unter anderem eines engagierten Bevollmächtigten, der mit der erforderlichen Resolutheit den Willen des Verfügenden geltend macht und die Behandelnden dazu bringt, nicht nur die vor Augen liegende momentane Befindlichkeit des Patienten zu berücksichtigen, sondern den Lebensentwurf und das Selbstverständnis des Patienten in seiner Gesamtheit. Ein Mehr an Sicherheit, Spätphasen der Demenz zuvorzukommen, gewährt der nicht unbedingt leichtere Weg eines assistierten Freitods in der ersten Phase der demenziellen Entwicklung. Es ist weithin anerkannt, dass in diesen Phasen die Einsichts- und Entscheidungsfähigkeit noch so weit erhalten ist, dass der Demenzkranke weiß, was auf ihn zukommt und dass er eine Entscheidung treffen kann, ob er der weiteren Entwicklung ihren Lauf lässt oder den Notausgang eines assistierten Freitods wählt.